In der Küche hatte Moody inzwischen sein Auge wieder eingesetzt und nach der Reinigung rotierte es so schnell, dass Harry vom Zusehen schlecht wurde. Kingsley, Shacklebolt und Sturgis Padmore untersuchten die Mikrowelle und Hestia Jones lachte über einen Kartoffelschäler, auf den sie beim Stöbern in den Schubladen gestoßen war. Lupin versiegelte einen an die Dursleys adressierten Brief. »Bestens«, sagte Lupin und blickte auf, als Tonks und Harry eintraten. »Wir haben noch ungefähr eine Minute, denke ich. Vielleicht sollten wir raus in den Garten, damit wir bereit sind. Harry, ich lasse einen Brief an Tante und Onkel hier, damit sie sich keine Sorgen.«
»Tun die sowieso nicht«,
sagte Harry, »dass du in Sicherheit bist. Das deprimiert sie nur.« »Und dass du sie nächsten Sommer wieder besuchst.«
»Muss das sein?«
Lupin lächelte, antwortete aber nicht.
»Komm her, Junge«,
sagte Moody ruppig und winkte Harry mit dem Zauberstab zu sich.
»Ich muss dich desillusionieren.«
»Sie müssen was?« sagte Harry nervös.
»Desillusionierungszauber«, sagte Moody und hob den Zauberstab. »Lupin, mein, du hast einen Tarnumhang, aber der flattert weg, während wir fliegen. Das hier verbirgt dich besser. Los geht's!«
Er klopfte ihm hart auf den Kopf und Harry hatte das komische Gefühl, als hätte Moody gerade ein Ei darauf aufgeschlagen. Von dort, wo der Zauberstab ihn getroffen hatte, schienen kalte Tropfen seinen Körper hinunterzurennen. »Der kam gut, Mad-Eye«, sagte Tonks anerkennend und starrte auf Harrys Brustkorb. Harry blickte an seinem Körper hinab, oder vielmehr an seinem ehemaligen Körper, denn er sah nicht mehr aus wie der seine. Er war nicht unsichtbar, er hatte schlicht und einfach die gleiche Farbe und Maserung wie der Küchenschrank hinter ihm angenommen. Er schien ein menschliches Chamäleon geworden zu sein.
»Komm«,
sagte Moody und entriegelte die Hintertür mit seinem Zauberstab. Sie traten alle nach draußen auf Onkel Vernons wunderschön gepflegten Rasen.
»Klare Nacht«,
brummte Moody und suchte den Himmel mit seinem magischen Auge ab.
»Ein paar mehr Wolken als Deckung wäre nicht schlecht gewesen. Jetzt hör mal«,
blaffte er Harry an.
»Wir fliegen in enger Formation. Tonks fliegt direkt vor dir. Bleib dicht an ihrem Schweif. Lupin deckt dich von unten. Ich bin hinter dir. Die anderen umkreisen uns. Wir bleiben um jeden Preis zusammen. Verstanden? Wenn einer von uns getötet wird,
kann das passieren?« fragte Harry besorgt, doch Moody überhörte ihn.
»Fliegen die anderen weiter, stoppen nicht, bleiben in Formation. Wenn sie uns alle ausknipsen und du überlebst, Harry, steht die Nachhut bereit und übernimmt. Flieg weiter Richtung Osten, dort werden sie dich in Empfang nehmen.«
»Nur nicht so gut gelaunt, Mad-Eye. Er wird noch denken, wir nehmen das nicht ernst«,
sagte Tonks, während sie Harrys Koffer und Hedwigs Käfig in einem Geschirr festzurrte, das an ihrem Besen hing.
»Ich erkläre dem Jungen nur den Plan«,
grollte Moody.
»Und sein Job ist es, ihn sicher im Hauptquartier abzuliefern. Und wenn wir bei dem Unternehmen sterben...«
»Niemand wird sterben«,
sagte Kingsley Shacklebolt mit so einer tiefen, beruhigenden Stimme.
»Rauf auf die Besen, das ist das erste Signal«, sagte Lupin scharf und deutete auf den Himmel.
Hoch, hoch über ihnen war ein roter Funkenschauer zwischen den Sternen aufgeflackert. Harry erkannte sofort, dass es Zauberstabfunken waren. Er schwang das rechte Bein über den Feuerblitz, packte ihn entschlossen am Stiel und spürte ihn ganz leicht vibrieren, als wäre er ebenso wild darauf wie Harry, wieder in der Luft zu sein.
»Zweites Signal, los geht's«,
sagte Lupin laut, als erneut hoch über ihnen Funken explodierten. Diesmal waren es grüne. Harry stieß sich kräftig vom Boden ab. Die kühle Nachtluft rauschte ihm durchs Haar. Die ordentlichen quadratischen Gärten des Ligusterwegs sanken in die Tiefe und schrumpften rasch zu einem Flickenteppich aus dunklen Grün- und Schwarztönen. Und jeder Gedanke an die Anhörung im Ministerium war weggewischt, als ob der Fahrtwind ihn aus seinem Kopf geblasen hätte. Ihm war, als würde sein Herz vor Freude explodieren. Er flog wieder, flog weg vom Ligusterweg, wie er es sich den ganzen Sommer über erträumt hatte. Er war auf dem Weg nach Hause. Für ein paar glückselige Momente schienen all seine Probleme nichtig geworden, bedeutungslos in diesem weiten, sternübersäten Himmel.
»Scharf links! Scharf links! Da schaut ein Muggel hoch!«
rief Moody hinter ihm. Tonks riss den Besen herum und Harry folgte ihr, seinen Koffer im Blick, der unter ihrem Besen heftig hin und her schaukelte.
»Wir müssen höher, noch eine Viertelmeile!«